Wird das jetzt noch was oder wird das nichts mehr?
Ja, diese Frage stellt sich derzeit wohl die ganze Nation.
Ja, die Rede ist von den blau-türkisen Koalitionsverhandlungen und damit willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beide Seiten Live.
Ja, das sind turbulente Tage in Österreich, wieder mal, immer noch, alles wartet da auf eine Entscheidung.
Was spricht jetzt für eine Einigung, was spricht dagegen? Genau das werden wir jetzt etwas genauer eruieren und zwar mit unseren beiden Puls24-Kolleginnen, mit Manuela Reidl, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Abend.
Und schönen Abend, Carina Trauner.
Guten Abend.
Wird's was oder wird's nix mit Blau-Türkis? Einer wird da momentan so ein bisschen vom Mahner zum Mediator, nämlich Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Der hat
wieder einmal
genau die beiden Parteichefs empfangen. Also heute war Herbert Kickl dann auch bei ihm, nachdem Stocker zuvor schon bei ihm war von der ÖVP. Die Frage natürlich, was hat's damit auf sich, Carina? Ist das ein Zeichen dafür, dass es was wird mit Blau-Türkis?
Das kann man wirklich nur sehr schwer sagen. Also man weiß einfach nicht, was da heute in der Hofburg genau diskutiert worden ist. Es hat auf alle Fälle geheißen, das war schon ein Termin, der länger ausgemacht war. Das war jetzt nicht so, dass Alexander Van der Bellen da unbedingt reingrätschen wollte und sich hier einmischen wollte in die Verhandlungen. Aber was genau da passiert ist, das wissen wir einfach noch nicht.
Jetzt sagt aber jedenfalls die andere Seite, es schaut gar nicht gut aus.
Es gibt ein paar Argumente, warum immer noch, also man traut sich ja gar nicht mehr, sich auf irgendwas festzulegen, aber warum es immer noch möglich wäre, dass das jetzt platzt und dass wir in diesem Jahr noch einmal wählen, auch wenn jetzt alle vom Fernseher sagen, nein. Aber wir haben schon lang und breit inhaltlich besprochen, was da dafür sprechen würde, wo die Knackpunkte sind. Aber was, glaube ich, noch ein bisschen unterbeleuchtet ist, ist die Person Herbert Kickl. Es gab schon einmal, das wird ja da immer ins Treffen geführt, eine Zusammenarbeit zwischen Schwarz oder Türkis und Blau auf Bundesebene nur. Das war zwischen Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache. Und damals wurde ja groß verkündet und immer hinausbesaunt, wie gut sich diese beiden Parteien und die jeweiligen Funktionärinnen und Funktionäre da nicht verstanden hätten. Also da wurde ja groß geschrieben, wir vertragen uns, wir arbeiten, alles ist harmonisch. Und bis zum heutigen Tag denkt so mancher ÖVPler wehmütig an Heinz-Christian Strache zurück und sagt, ja, das war halt der Typ, mit dem konnte man reden, mit dem würde man auch auf ein Bier gehen. Herbert Kickl hingegen hat einen sehr eng geschweißten, sehr kleinen, vertrauten Kreis, wo oft in der eigenen Partei die Funktionärinnen und Funktionäre rätseln, was der als nächstes vorhat. Also hier würde ich das Menschliche nicht außer Acht lassen. Und von Anbeginn an, also seit Anfang Jänner, war schon in der Anmutung, in der Art und Weise, wie Herbert Kickl zugegangen ist auf die ÖVP, klar, der legt's an auf Demütigung der Volkspartei. Der hat da einfach Rechnungen offen und dem ist ein freundschaftlich harmonisches Gesprächsthema alles andere als wichtig. Hör mal kurz rein in ein Statement von der Pressekonferenz, die Herbert Kickl damals gegeben hat, als er den Regierungsbildungsauftrag von Alexander Van der Bellen angenommen hat.
Aber es waren auch viele warnende Stimmen dabei. Das waren besorgte Bürger, die es gut mit Österreich meinen und die sich fragen und die mich fragen, ob man denn dieser ÖVP überhaupt vertrauen kann. Und ich spreche das ganz offen aus. Viele haben mir gesagt, Achtung, Vorsicht, die meinen es sicher nicht ehrlich. Die spielen ein falsches Spiel. Die haben das Ziel, euch ausrutschen zu lassen.
Also da hat man jetzt so in der Retrospektive fast den Eindruck, dass er hier schon aufbereitet, den Exit, also einen Teil der Begründung, warum man dann doch noch einmal in eine Wahl gehen muss. Und als zweites würde ich hier noch anführen, dass man sich doch einiges über öffentliche Stellen wie Facebook ausrichtet, was eigentlich einer Maximalforderung gleichkommt. Das ist ein Teil eines Facebook-Postings von Herbert Kickl von gestern, wo er das Innen- und das Finanzministerium fordert. Bitteschön.
Die letzten Finanzminister waren es ja, die dieses Budget mit Milliardenschulden zu verantworten haben. Da kann es kein weiter wie bisher geben. Und ganz ähnlich sehen wir das auch bei der Frage Sicherheit und Migration.
Rein strategisch betrachtet muss man sagen, wenn man so etwas auf Facebook postet mit einer ganz detaillierten Begründung, das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt der Begründung, warum man auf diese zwei Ministerien nicht verzichten kann, dann wird es halt auch maximal schwierig, da zurückzurudern, gesichtswahrend zurückzurudern. Deshalb glauben seit diesem Posting, seit gestern, einige Analystinnen und Analysten, da stehen nochmal Wahlen ins Haus, das wird nichts mit dieser Koalition vorerst.
Ich würde gerne, bevor wir uns die zweite Seite ansehen, zwei Dinge ergänzen. Erstens, du hast Heinz-Christian Strache erwähnt, den werden wir heute noch in der Sendung haben, den werden wir auch befragen, wie das damals gelaufen ist und was er da für Erfahrungen damit hat. Und zweitens, du hast gesagt, niemand möchte sich mehr festlegen. Einer hat das sehr wohl getan, und zwar dein Hund. Joey, das Orakel von Puls24, meine sehr geehrten Damen und Herren, der hat sich festgelegt, wie das ausgegangen ist, ob Joey für Neuwahlen oder tatsächlich für eine Regierungsbildung tendiert. Also Orakel, das sehen Sie am Ende der Sendung.
So gehe ich das jetzt an. Für den Fall, dass ich mich täusche, schicke ich den Hund vor. Ja. Genau.
Aber heute deshalb auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, weil so eben Sie einen unfassbar süßen Hund. Aber gut, kommen wir jetzt wieder zurück zur Innenpolitik. Carina, was möchtest du da ergänzen und was sagt die andere Seite?
Ja, die Gegenseite, da gehört natürlich auch die FPÖ dazu. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat sich da jetzt endlich auch mal dazu geäußert, zu diesen ganzen Gerüchten, dass jetzt vielleicht komplett abgebrochen wird oder nicht. Schauen wir uns mal kurz an, wie der das wahrscheinlich kürzeste Statement von Herbert Kickls Zeit in der Politik ausgeschaut hat.
Die auf Chefverhandlerebene zuletzt unterbrochenen Gespräche mit der österreichischen Volkspartei zur Bildung einer Bundesregierung werden eher baldigst fortgesetzt.
Ja, das war wirklich alles, was er da heute schon gesagt hat. Und ein sehr ähnliches Statement hat es auch gegeben von ÖVP-Chef Christian Stocker. Der hat das auf Twitter gepostet. Also man hat sie hier heute offenbar mal telefoniert miteinander auf der obersten Ebene und hat gesagt, wir machen zumindest mal weiter. Und weil du schon angesprochen hast, die Maximalforderungen von der FPÖ, da gibt es jetzt auch diejenigen, die sagen, ja, das ist jetzt einfach mal eine Verhandlungstaktik. Man fordert extrem viel, damit man sich dann irgendwo in der Mitte treffen kann. Schauen wir uns vielleicht noch mal kurz an, wie genau die FPÖ-Forderungen denn da ausgesehen haben, was die Ministerien angeht. Man möchte, das ist vor allem problematisch, die EU-Agenten haben bei der FPÖ und die Medien, genauso wie Finanzen und Inneres. Und man hat der ÖVP geboten, Äußeres, was ja eigentlich auch ein großes Ressort ist, die Landwirtschaft, was natürlich sehr wichtig ist für die ÖVP, Infrastruktur und Verteidigungsministerium, die natürlich auch sehr interessant sind. Und da sagen jetzt einige, da gibt's noch Spielraum, dass man sich da irgendwo mittig trifft. Zum Beispiel ist jetzt ja auch vorgesehen, dass das Justizministerium in unabhängige Hände kommen könnte. Da könnte man zum Beispiel der ÖVP ein Angebot machen und sagen, dass das vielleicht doch noch zur ÖVP wandern könnte. Auf der anderen Seite heißt es, die EU-Agenten, die könnten vielleicht doch auch noch zur ÖVP wandern. Die sind ihnen ja ganz wichtig. Das haben sie damals schon in ihren drei Leitlinien gesagt, dass sie die unbedingt haben möchten. Das heißt, es gäbe noch verschiedene Möglichkeiten, dass man der ÖVP ein bisschen entgegenkommt, dass man ihnen in wichtigen Ministerien auch Staatssekretäre zubilligt. Also
die aber trotzdem weisungsgebunden sind dann natürlich an den jeweiligen Minister oder Ministerin.
Genau, aber die zumindest einen gewissen Grad an Information und Kontrolle auch mitbringen, wenn ein wichtiges Ministerium an die FPÖ gehen würde. Das heißt, man sagt, da gibt es ja noch viele Dinge, wo man ein bisschen etwas drehen kann an gewissen Schrauben. Und da haben wir auch gestern bei Will umstritten gesprochen mit Johanna Hager vom Kurier, die gemeint hat, man soll sich nicht immer nur auf diese großen Ministerien hier fokussieren, sondern es gäbe ja auch andere, wo man quasi etwas verändern kann.
Ich glaube, da werden noch Ressorts wandern, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man das große Infrastrukturministerium, wo ja die sowohl die ÖVP als auch die FPÖ sagt, wir sind ein Autofahrerland und die Energie ist das Wichtigste und wir wollen keine Windräder in der Gegend stehen haben, bis hin zu dem Sozialministerium. Ich kann mir ja versuchen, meine Pflöcke oder das, wofür ich stehe, in anderen Ressorts aufzubauen.
Okay, die andere Seite würde der Kollegin Hager da absolut widersprechen und sagen, ja natürlich, das Infrastrukturministerium ist sexy. Da ist viel Budget vorhanden, da kann man sehr viel Masse verwalten, da kann man Aufträge vergeben und so weiter. Aber das Innenministerium ist nun einmal eine rote Linie, weil Herbert Kickl schon mal Innenminister war und als solcher entlassen wurde und das aus Gründen. Gestern bei Pro und Contra hat Florian Schäuber das so argumentiert.
In der Frage des Innenministeriums geht es tatsächlich um die Staatssicherheit der Republik Österreich. Und das ist ein Thema, das weit ab von links oder rechts oder irgendwelchen Positionen ist. Der deutsche Geheimdienst und der britische Geheimdienst sind sicher keine ideologisch linken Organisationen. Die haben nur gesagt, wann wieder ein FPÖler das Innenministerium übernimmt, wird Österreich ausgeschlossen von internationalen Informationen. Das heißt, das ist ein massives Sicherheitsrisiko für die Republik Österreich.
Genau, also damals nach dieser Razzia im Verfassungsschutz, verantwortet vom damaligen Innenminister Herbert Kickl 2018, haben ja andere Geheimdienste ihre Zusammenarbeit, den Informationsaustausch mit Österreich eingeschränkt. Als zweiter Grund wird da immer die Russlandnähe der FPÖ genannt. Und da hat die ÖVP sich ja einbetoniert in dieser Frage, dass das Innenministerium als freiheitliches Ressort eine rote Linie ist, die nicht überschritten werden kann. Gemeinsam mit der auch immer noch ungelösten Grundsatzfrage, wie gehen wir um mit der Tatsache, dass Herbert Kickl als Kanzler für uns Entscheidungen auf EU-Ebene treffen könnte und dann, genau wie Ungarns Ministerpräsident, sein großes Vorbild, Kickls großes Vorbild Viktor Orbán, absichtlich EU-Fortkommen blockieren könnte. Und dazu hat ÖVP-Urgestein Andreas Kohl bei Pro und Contra das gesagt.
Ich kann nur als Außenseiter und ÖVP-Mitglied sagen, die Europakompetenz und das Innenministerium können wir nicht preisgeben.
Können wir nicht preisgeben, hat er gesagt.
Die eine Seite sagt jedenfalls, es wird schwierig. Die andere Seite sagt, na, die raufen sich schon zusammen. Welche Option es auch immer wird, wir werden es dann in Kürze bzw. in den nächsten Tagen und Wochen erfahren. Aber wir haben uns jetzt auch noch angeschaut, was gibt es für Alternativen, sollte es eben doch nichts werden zwischen den Blauen und der ÖVP.
Ja, spielen wir das mal ein bisschen durch. Was gibt es denn da noch für Optionen? Was für Möglichkeiten gibt es, die da jetzt noch bestehen? Option Nummer 1, eh klar, Neuwahlen wollen wohl die wenigsten. Die FPÖ ist dann noch am ehesten dafür. Option Nummer 2 wäre eine Minderheitsregierung, die allerdings ja wohl eher Schwierigkeiten hätte, damit zu regieren, weil sie angewiesen ist natürlich dann auch auf mehrheitsbeschaffende andere Parteien. Und Option Nummer 3 ist eine Option, die ebenfalls nur mit einer sehr, sehr dünnen Mehrheit im Parlament ausgestattet wäre, ÖVP und SPÖ 2.0. Also wenn sich diese beiden Parteien dann vielleicht doch noch zusammenraufen, sollten FPÖ und ÖVP scheitern.
Und bleiben wir mal gleich bei dieser Option Neuwahlen, denn da sagen ja ganz viele, naja, eigentlich würden Neuwahlen ja tatsächlich nur der FPÖ was bringen, deshalb muss es im Interesse der ÖVP sein, hier jetzt sehr wohl auch noch einen Partner zu finden. Was würde denn jetzt aber dafür sprechen, Manu?
Das ist ein Teil der Erzählung, den du hier nennst. Na, also dass ja die Sonntagsfragen, da können wir gerne eine einblenden, gesagt haben, würde das jetzt wieder scheitern und gingen wir in Neuwahlen, dann würde die FPÖ noch besser abschneiden als im Herbst 2024. Also 35,8%, das wären nochmal ein paar Prozentpünktchen mehr, als sie im Herbst 2024 holen konnte. Und manch einer findet, die Tatsache, dass Herbert Kickl hier wirklich diese Extremforderungen in aller Öffentlichkeit über Facebook der ÖVP ausrichtet, hat genau damit zu tun, dass es gar nicht so uncharmant fände, das abzuholen.
Ja, die Gegenseite sagt aber, nur weil wir sehen hier gerade 35,8% bei der FPÖ, da ist man auch schon ein bisschen abgesunken, jetzt zumindest mal um 2 Prozentpunkte. Das ist jetzt noch nicht so viel. Aber zum Beispiel auch die Meinungsforscherin Alexandra Siegel, die haben wir heute interviewt und die hat gesagt, bei Neuwahlen ist es nicht ganz so sicher, dass die FPÖ jetzt den massiven Erfolg einfährt.
Es ist davon auszugehen, dass die ÖVP vielleicht nicht unbedingt mit Christian Stocker in Neuwahlen ziehen würde. Auch bei der SPÖ ist nicht hundertprozentig gesichert, dass Andreas Babler der Spitzenkandidat wäre. Bei den Grünen hat Werner Kogler schon angekündigt, dass er nicht mehr der Spitzenkandidat wäre. Das heißt, wenn hier die Parteien sich erneuern und neue Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen, dann könnte sich die Gemengelage auch noch einmal verändern.
Das heißt, für die FPÖ ist hier einfach noch sehr, sehr viel unklar. Und auch wenn man wieder dazu gewinnen würde, vielleicht bei einer Nationalratswahl, was macht die FPÖ dann mit diesen Stimmen? Für eine absolute Mehrheit wird es wohl nicht reichen. Und es gibt halt nur eine Partei, die derzeit bereit ist, mit der ÖVP in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Und da haben wir gestern auch mit Andreas Kohl gesprochen, mit dem ÖVP-Urgestein, und der hat dieses Argument auch vorgebracht.
Und wenn Herbert Kickl erkennt, dass er nur von der ÖVP zum Bundeskanzler gemacht werden kann, und zwar jetzt, nach Neuwahlen nicht mehr, dann wird er noch Positionen, die er derzeit als unverrückbar erklärt, modifizieren.
Also Neuwahlen, Option Nummer 1, wollen außer der FPÖ offenbar die wenigsten. Option Nummer 2 wäre eine Minderheitsregierung, können wir uns auch ganz kurz anschauen. Da würde sich am ehesten wahrscheinlich anbieten eine Zusammenarbeit von ÖVP und den NEOS. Das sehen wir hier. Die NEOS und die ÖVP bräuchten dann aber die SPÖ oder zum Beispiel auch Teile der Grünen zusätzlich, um eine Mehrheit im Parlament zu haben für Gesetzesvorhaben. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Schauen wir uns auch da beide Seiten an.
Also es spricht ehrlich gesagt sehr, sehr wenig dafür, dass eine Minderheitsregierung gebildet wird. Wir haben gerade erlebt, wie in Koalitionsgesprächen, die hinter verschlossenen Türen mit allen möglichen Optionen stattfinden, keine Einigungen auf wesentliche Themen sind. Warum sollte das plötzlich in der parlamentarischen laufenden Arbeit funktionieren? Für sehr, sehr viele Gesetzesmaterien reicht nämlich so ein kleiner Stimmenüberhang absolut nicht. Man müsste sich größere Mehrheiten organisieren für alles, wo man verfasst. Verfassungsmäßige Mehrheiten braucht zum Beispiel, ganz viele Klima- und Energievorhaben würden da reinfallen, ganz viele Umstrukturierungen, was Länderebene betrifft. Und da sich zusammenzuraufen für jedes einzelne Papierl, was man da abstimmen will, das wäre, glaube ich, jedem, der ein bisschen was von Regierungsarbeit mit parlamentarischen Mehrheiten versteht, zu mühselig und zu riskant, vor allem, weil es einfach eine instabile Situation ergeben würde.
Da kann man ganz kurz Option 3 nämlich auch abhandeln. ÖVP und SPÖ hauchdünne Mehrheit, auch das schwierig in der parlamentarischen Praxis.
Ja, aber es gibt ja noch eine weitere Möglichkeit, zumindest vorübergehend eine Expertenregierung oder Expertinnenregierung einzusetzen. Was spricht da dafür, beziehungsweise wie stehen die Chancen?
Du hast es schon anklingen lassen, es kann eigentlich nur vorübergehend sein. Wenn wir uns erinnern an die Expertenregierung unter Brigitte Bierlein, da hat es eigentlich nur geheißen, verwalten statt gestalten. Und wir wissen, wir haben jetzt ein massives Budgetloch, wir müssen jetzt etwas dagegen tun. Und es gibt natürlich auch sonst viele Anliegen, die dringend angegangen gehören. Und man gewinnt zwar ein bisschen Zeit, also das würde vor allem den Parteien helfen, ÖVP, vielleicht auch SPÖ und vor allem den Grünen, weil ja, wenn Neuwahlen kommen, es auch sehr wahrscheinlich ist, dass dann auch andere Personen an der Spitze sein werden von diesen Parteien. Und da könnte man natürlich die Zeit noch ein bisschen nutzen, um die nächsten Monate sich zum Beispiel bei den Grünen, wo Werner Kogler ja schon gesagt hat, er wird sich zurückziehen, zu entscheiden, wer wird hier an der Spitze sein und diese Person noch ein bisschen bekannter werden zu lassen in der Bevölkerung. Also es würde ein bisschen Zeit bringen, aber es ist keine Dauerlösung. Man muss aber sagen, in der Bevölkerung wäre das definitiv beliebt. Wir haben uns da heute umgehört, wie es da steht mit der Meinung zu einer Expertenregierung.
Das wäre super. Das würde mir 100-mal besser gefallen als die jetzige Konstellation.
Nein, das empfehle ich nicht. Wir brauchen eine Regierung, die vom Volk gewählt ist.
Ich glaube eher, dass es Neuwahlen geben wird.
Besser als dieses Kasperltheater, das jetzt gerade stattfindet.
Als Übergangslösung ja, natürlich. Warum nicht? Irgendwer muss ja das Land regieren.
Naja, weil es wird nichts anderes überbleiben, wenn sich die jetzt nicht einig wären.
Also einige Optionen, die da auf dem Tisch liegen und möglich sind, aber irgendwie so keine dabei, wo alle sagen, ja super, die Option ist die Option Nummer 1. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Vielen Dank auf jeden Fall, Carina. Vielen Dank, Manu, für das Beleuchten beider Seiten.
Sehr gerne.
Gerne. Und wir haben jetzt ein weiteres Faktum für Sie vorbereitet, nämlich noch nie in der Zweiten Republik hat es jedenfalls so lange gedauert, bis eine Regierung gebildet worden ist. Schauen Sie sich das an mit der Grafik, die wir da für Sie vorbereitet haben, denn es sind jetzt mittlerweile, oder es hat 130 Tage mittlerweile gedauert und es ist auch immer nichts passiert.
Ganz genau so ist es. Und wir sehen ja, nur einmal ist man da an diese Marke zumindest knapp herangekommen.
Da waren 1962, wir beide noch nicht auf der Welt.
Genau, ja. Lang ist es her. Und 1999, damals schwarz-blau 1, 124 Tage. Jetzt sind es also 130 Tage und es dürfte wohl noch der ein oder andere Tag dazukommen, bis es dann eine Entscheidung gibt.
Und über die derzeitige Situation sprechen wir jetzt dann auch noch mit Heinz-Christian Strache und mit Eva Schütz, die bei uns im Studio sind.
Ja, wir begrüßen hier im Studio Eva Schütz, Herausgeberin vom Express-Magazin und gut vernetzt in der ÖVP. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Und wir begrüßen den ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der ebenfalls Erfahrung hat, wenn es darum geht, mit der ÖVP eine Regierung zu bilden. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Sie haben es mitbekommen, die vergangenen Tage waren doch sehr turbulent, vor allem auch aus journalistischer Sicht. Man hat nicht gewusst, wird das jetzt was, wird das nichts. Im Endeffekt wissen wir nach wie vor noch nicht viel mehr. Aber wir hätten jetzt gerne von Ihnen beiden eine Einschätzung, was Sie denn zur aktuellen Situation sagen, beziehungsweise ob Sie glauben, dass da jetzt noch ein Konsens gefunden wird zwischen Blau und Schwarz.
Ich bin mir relativ sicher, dass ein Konsens gefunden wird zwischen Blau und Schwarz, dass es in Verhandlungen immer gewisse Punkte gibt, die kritisch sind. Ist eigentlich klar, dass man jetzt dann beide Ministerien, Finanzministerium, Innenministerium, einen Dissens hat und mit einer Maximalforderung da reingeht, ist eigentlich auch relativ üblich. Also ich sehe jetzt die ganz große Aufregung nicht. Man wird, jeder wird ein bisschen Abstriche machen müssen und dann wird man sich einigen. Also ich glaube, man wird da jetzt relativ schnell auch zu einem brauchbaren Ergebnis kommen. Es sind auch die Alternativen nicht gegeben und zwar für keine der beiden Parteien. Also ich glaube, diese Aufregung, die da medial herrscht, die ist vielleicht ein bisschen mehr, als es sein könnte.
Herr Strache, wird's was? Wird's nichts?
Naja, also mal grundsätzlich glaube ich auch, dass man inhaltlich sehr, sehr weit gekommen ist und dass inhaltlich die beiden Parteien, glaube ich, in der Zwischenzeit sehr, sehr viele Punkte positiv abgeschlossen haben und es nur mehr ganz wenige Detailfragen gibt, die man zu klären hat. Auf der anderen Seite soll man sich vom Dackelblick des Herrn Stocker nicht täuschen lassen, er ist ja im Hintergrund. Ich glaube, dass der natürlich jetzt schon ein bisschen Blut geleckt hat, ne? Grundsätzlich, ja, denn jetzt ist er der Nachfolger von Nehammer geworden, ja. Jetzt verhandelt er die Regierung, jetzt gibt es wieder offenbar Geheimverhandlungen im Hintergrund, was ich da gehört habe, bis hin, dass der Van der Bellen da eine Rolle spielen soll.
Geheimverhandlungen mit wem?
Naja, man hört, dass ÖVP und SPÖ Geheimgespräche führen über doch eine mögliche Ersatzvariante, dass wenn das hier scheitern sollte, man ein, zwei Jahre offenbar mit einer Gemeinsamkeit da über die Runden kommen will, mit einer Unterstützung der NEOS, sowas soll im Gespräch sein, das wäre katastrophal fürs Land. Also ich kann nur hoffen, dass man sich besinnt und jetzt endlich auch zu einem inhaltlichen Abschluss kommt und am Ende auch zu einer Ressortaufteilung kommt, die meiner Einschätzung nach natürlich so verlaufen muss, dass die Kanzlerpartei den Anspruch hat auf den Finanzminister. Ja. Und dass aber dann natürlich, wer den Finanzminister bekommt, in der Regel natürlich auch bei anderen Ressorts der zweite Partner die Möglichkeit haben muss, hier im Sinne eines Reißverschlusssystems auf Augenhöhe seine Wünsche zu äußern, dass damit Maximalforderungen hineingegangen wird, ja. Aber ich glaube, da muss man aufeinander zugehen und darf das inhaltlich nicht gefährden lassen. Denn das wird inhaltlich, glaube ich, ein guter Weg für Österreich.
Aber die FPÖ will ja eben nicht nur den Finanz- sondern auch den Innenminister. Darüber sprechen wir gleich. Ich will ganz kurz aber trotzdem noch ein bisschen was von Ihnen persönlich wissen, nämlich Sie waren ja selbst in Regierungsverhandlungen mit der ÖVP. Ist das normal, dass es da so Unterbrechungen gibt, dass man dann mit dem Herrn Van der Bellen spricht? Oder ist das schon ein Zeichen dafür, dass es eben kracht und dass es nicht so reibungslos von der Hand geht?
Naja, zum einen schaut es ein bisschen nach Poker aus und natürlich ist jetzt eine heiße Phase, aber die beiden verhandeln nicht lange. Erinnern wir uns an meine Regierungsverhandlungen mit Sebastian Kurz, das war nach 64 Tagen abgeschlossen. Die beiden Herrschaften haben nach 99 Tagen einer Zuckerl-Koalitionsverhandlung, die gescheitert ist, seit ein paar Wochen ihre Verhandlungen. Das heißt, das ist überschaubar, sind weit gekommen und stehen jetzt offenbar vor einer heißen Phase eines möglichen Abschlusses, nämlich inhaltlich offenbar knapp davor und eben auch bei der Ressortaufteilung, denn du kommst in der Regel ja nur zu den Diskussionen, wer übernimmt welches Ressort, wenn du inhaltlich schon fast durch bist. Ja. Und das ist jetzt nicht nur eine machtpolitische Frage, die Ressortverteilung, sondern natürlich geht es auch den Verhandlern darum, wo kann man seine Kernthemen in welchem Ministerium am besten gesichert umsetzen. Und das ist dann eine Frage der Prioritäten, die man setzen muss. Wahrscheinlich ist das Finanzministerium das Wichtigste, denn du musst ja die Budgetierung für deine Pläne, für deine inhaltlichen Ziele auch durchsetzen.
Die goldene Regel, wer das Gold hat, macht die Regel oder wer darüber verfügt.
Das hat einmal der Frank Stronach.
Frau Schiff, so Fragen, Sie gelten es gut vernetzt in der ÖVP. Wir hören gerade, es gibt möglicherweise Geheimverhandlungen der ÖVP, auch mit den NEOS, mit der SPÖ. Möglicherweise auch schlau zu sagen, wir setzen nicht alles auf ein Pferd, sichern uns ab, falls das nichts wird. Wissen Sie da mehr?
Also mit allen, mit denen ich in der ÖVP gesprochen habe, die bestreiten vehement, dass es da Geheimverhandlungen gibt und es wäre einfach auch inhaltlich ja nicht sehr schlüssig. Jetzt hat man mit Andreas Babler 99 Tage verhandelt, hat dann sich lang und breit beschwert, dass das nicht funktioniert, dass der nicht zuverlässig ist, dass er seine Meinung ändert, dass er cholerisch ist, dass sich dort niemand auskennt. Also es ist, glaube ich, nicht einfach darzustellen, dass man dann sagt, man führt wieder Geheimverhandlungen mit jemandem, wo man ja wirklich 99 Tage, das ist schon lange Zeit, über 3 Monate, festgestellt hat, dass der auf einer persönlichen Ebene nicht zuverlässig ist, dass man sachlich nicht zusammenkommt. Und Andreas Babler ist eben in der SPÖ und dort bleibt er auch kleben, weil man offenbar irgendwie versäumt hat oder da nicht genau hingeschaut hat, dass es eine Statutenänderung gegeben hat, wie er Obmann geworden ist und jetzt die SPÖ händeringend sich überlegt, wie sie den wieder loswerden könnte. Man muss ehrlicherweise sagen, wenn er nicht freiwillig zurücktritt, dann kaum. Und das hatten, glaube ich, damals auch die Mächtigen, die Granden der SPÖ, so wie der Wiener Bürgermeister, einfach übersehen, dass diese Statutenänderung auch bedeutet, egal wie erfolglos jetzt ein potenzieller SPÖ-Vorsitzender ist, der ist dort relativ relativ einzementiert. Also, dass man jetzt sagt, okay, wir verhandeln mit der ÖVP, das wäre ja eigentlich nur dann sinnvoll, wenn es einen anderen Obmann geben würde, der damit einen anderen Kurs hat, der vielleicht ein bisschen pragmatischer ist, der andere Forderungen hat. Nur den wird es nicht geben, weil Andreas Babler ist dort und bleibt dort und tritt er nicht selbst zurück, wird er dort noch lange bleiben.
Wir halten fest, wenn es Geheimverhandlungen gibt, sind sie geheim
nach anscheinend, ja, genau.
Also da ist ja schon was durchgesickert, ne? Dass er offenbar gewisse Kreise um den Ludwig und den Handke, abseits des Herrn Babler,
Stadtregierung,
offenbar über Ruck und andere natürlich vorstellig geworden sind, nach dem Motto, den Babler tun wir weglopen, der wird Minister, aber er wird nicht Vizekanzler, dass es da offenbar Lockangebote geben dürfte und auch das Interesse mancher, Entschuldigung, erinnern wir uns an den Bundespräsidenten, der hat ja nur widerwillig den Regierungsverhandlungsauftrag dem Herbert Kickl stärkste Kraft gegeben, und dass da ein paar Kräfte am Werk sind, die teilweise auch aus der politischen Versenkung auf einmal wieder auftauchen, um alles zu unternehmen, einen Kanzler Kickl verhindern zu wollen. Ich meine, das ist offenkundig. Ich hoffe nur, dass die ÖVP nicht den Fehler machen wird mit Stocker, weil das würde fürs Land nicht gut sein.
Jedenfalls kommen wir zurück jetzt zu den heißen Verhandlungen rund um die Ressorts anscheinend. Und da hat die FPÖ sehr wohl sehr hoch gepokert. Sie haben es ja selbst auch schon angesprochen, will nicht nur das Finanzministerium, will auch das Innenministerium. Herbert Kickl selbst will sich auch noch sehr wichtige Bereiche selbst neben dem Kanzleramt eben auch EU, Verfassung, Kultur, Medien, ganz genau. Und dementsprechend stellt sich schon die Frage, pokert hier die FPÖ einfach zu hoch und kann sie überhaupt noch zurückrudern? Weil das hat er ja auch öffentlich schon in seinem Statement gesagt, dass er diese Ressorts gerne hätte.
Die FPÖ pokert hoch, weil wenn man diese Ressorts hat, dann hat man eigentlich die relativ einen sehr großen Teil der Macht in diesem Staat. Das ist keine Frage. Wenn man all das bekommen würde, was man sich da gewünscht hat, dann ist man deutlich dem Regierungspartner überlegen. Auf der anderen Seite, nur wenn man was öffentlich macht, was man alles gerne hätte, heißt das nicht, dass man es dann noch umsetzen muss.
Aber kann man sein Gesicht dann noch wahren,
wenn man es dann nicht... kann man sein Gesicht wahren. Also Entschuldigung, ich erinnere jetzt einmal an die ÖVP, die sie würde niemals mit der FPÖ zusammenarbeiten, das sind Regierungsverhandlungen.
Also, aber da gab es großen Skandal auch.
Die Frage ist, was ist ein großer Skandal? Also wahrscheinlich wird man in 4 Wochen, wenn jetzt eine Regierung zustande kommt und sagen wir mal, die FPÖ bekommt das Finanzministerium und die ÖVP das Innenministerium oder umgekehrt, in 4 Wochen wird niemand mehr darüber reden, dass Herbert Kickl ja mal gepostet hat, er möchte gerne beides. Also man kann ja viel wollen, ob es dann in Realität umzusetzen, ist eine andere Frage, und am Ende des Tages wird man sich da einfach drauf einigen, wie man halt jede Regierungsverhandlung, das weißt du ja am besten, ein Kompromiss ist. Niemand hat hier die absolute Mehrheit, niemand kann sich da alleine durchsetzen.
Bei der Sendung wünscht dir was. Ja,
aber so wirkt es gerade von Seiten der FPÖ.
Naja, dass jeder seine Vorstellungen definiert, ja. Und das sind Maximalvorstellungen. Du gehst mit Maximalvorstellungen hinein und dann gibt es natürlich da oder dort notwendige Kompromisse. Ich kann nur sagen, wie es 2017 war. Damals hat die ÖVP auf den Finanzminister bestanden. Wir wollten das Finanzministerium haben. Die ÖVP hat auf das Finanzministerium bestanden. Dafür haben wir damals das Innenressort, das Außenressort und das Verteidigungsressort und dann in Folge auch das Infrastrukturressort erhalten. Das heißt, da hat man schon sozusagen auch dem Vize, ja, Kanzler in dem Fall, dem kleineren Koalitionspartner, aber wir haben das damals auf Augenhöhe gehandhabt, der aber nicht vergessen, die ÖVP hat 30,4% gehabt, wir 26. Das ist in etwa ähnlich wie heute, nur halt seitenverkehrt. Und da muss man natürlich auf Augenhöhe miteinander diskutieren, denn so viel Abstand ist da nicht. Ja. Wiewohl aufgrund der Gegebenheiten der ÖVP in den 99 Tagen Zuckerl-Koalitionsirrsinn die Freiheitliche Partei hatte bei Umfragen bereits bei 35% liegt. Und in dem Wissen des Rückenwindes kann man natürlich gestärkter auftreten nach dem Motto, wann ihr da halt nicht da oder dort nachgebt, dann gehen wir halt in Neuwahlen. Das könnte nur schiefgehen und könnte ein Poker sein, der vielleicht am Ende nicht aufgeht. Ja, das ist die Gefahr, deshalb glaube ich, Herbert Kickl muss den Sack zumachen. Denn die Gefahr besteht, dass am Ende wirklich dann irgendein Szenario passieren könnte und wir dann auf einmal in einer so einer zweijährigen Übergangsregierung uns befinden, die auf einmal zusammengeschustert wird und die für das Land katastrophal wäre.
Frau Schützer-Strache sagt gerade, Herbert Kickl geht hinaus mit diesen Forderungen, also hinein in die Planungen natürlich, er geht aber auch hinaus in die Öffentlichkeit damit. Ist das von der Kommunikation her schlau, dass man da diese Pflöcke öffentlich einschlägt, wo man dann vielleicht auch wieder zurückholen muss?
Ja, vielleicht ist es nicht schlau. Man hat das, glaube ich, in den Regierungsverhandlungen davor sich eher intern ausgemacht und ist nicht schon mit Forderungen hinausgegangen. Auf der anderen Seite erinnere ich daran, dass eben bei den Koalitionsverhandlungen zur Ampelkoalition, die auch die NEOS, das Finanzministerium, für sich reklamiert haben, relativ öffentlich.
Was auch nicht so gut aufgegangen,
was auch nicht so gut aufgegangen ist. Also vielleicht versucht man da den Druck zu erhöhen und da kann dann auch noch sagen, gut, aber da ist man eher entgegengekommen, da hat man nachgegeben. Also ja, ich gebe Ihnen schon recht, ist vielleicht jetzt nicht die schlaueste Kommunikationsstrategie, aber es wird jetzt nicht dazu führen, dass Regierungsverhandlungen, wo beide Parteien eine Koalition bilden wollen, scheitern.
Aber ist es nicht auch ein bisschen anmaßend sogar, dass die FPÖ jetzt auch dieses Innenministerium will, nach der BVT-Affäre beispielsweise, damals war ja Herbert Kickl selbst Innenminister, geheime Informationen sollen da weitergegeben worden sein an Russland und jetzt haben ja schon einige Geheimdienste, auch der deutsche Geheimdienst angekündigt, sollte eben tatsächlich jetzt hier ein Innenressort von Herbert Kickl, nicht von Herbert Kickl, von der FPÖ geführt werden, dann weiß man nicht, ob man weiterhin zusammenarbeiten wird.
Na gut, Österreich. Ja, schauen Sie, bei einer deutschen Bundesregierung und einer sozialistischen Führung, wo auch der Verfassungsschutz zum Teil politischer Weisung unterliegt, ja, wundert mich das nicht. Ne? Ich finde es viel spannender, dass der neue amerikanische Präsident Donald Trump Herbert Kickl zur Inauguration eingeladen hat und es offenbar zwischen diesen neuen Strukturen und auch den geheimdienstlichen Strukturen der USA mit Österreich keine Probleme gibt. Ich glaube, dass das auch viel wichtiger ist. Bei den deutschen Nachbarn ist halt eine Aufgeregtheit da, weil die gerade vor einer Wahl auch stehen und die AfD dort gerade die CDU herausfordert und es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben könnte. Also das hat ganz andere Gegebenheiten und Gesichtspunkte. Aber entscheidend ist, glaube ich, Herbert Kickl muss sich die Frage stellen, was ist ihm wichtiger? Das Finanzressort oder das Innenressort?
Also Sie glauben, es muss eine Entscheidung geben.
Ich glaube, es wird schwer beides geben. Wenn ihm beides gelingt, dann hat er die 120% der Vorgabe erfüllt. Ich glaube nur, dass das schwer umsetzbar sein wird, weil man muss sich da entscheiden. Wer das Finanzressort will, wird andere Ressortwünsche der anderen erfüllen müssen. Das wird nicht anders gehen. Und da muss man sich überlegen, ist ihm das Innenressort wichtiger als das Finanzressort oder nicht?
Spannend, glaube ich, auch, weil das Justizministerium bekommt, das ja doch sehr...
Voll unabhängig. Langgeblich, also angeblich möchte man eine unabhängige
Stelle. Ja, ich habe ja jetzt unter einer unabhängigen grünen Justizministerin auch erlebt, ne, dass die Oberstaatsanwaltschaft zwei Einstellungen der WKStA in Verfahren gegen meine Person mit Weisung unterbunden hat und weitere Ermittlungen angewiesen hat zum Thema Unabhängigkeit der Justiz. Wäre schön, wenn das unabhängig wäre.
Einer rückt momentan immer mehr in den Fokus, überraschenderweise Alexander Van der Bellen. Wer hätte das gedacht? Der wird ja immer mehr vom Mahner zum Mediator. Der hat auch Christian Stocker und Herbert Kickl empfangen in der Hofburg. Frau Schütz, was trauen Sie ihm für eine Rolle zu? Ist er da derjenige, der vielleicht auch so weit schlichten kann, dass wir da vielleicht dann
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sehr Herbert Kickl auf Alexander Van der Bellen hört, vor allem nachdem er ihn auch nicht mit der Regierungsbildung beauftragt hat. Glaube ich nicht, dass das ein persönlich vertrauensvolles Verhältnis ist, weil ein Mediator würde ja heißen, dass man ein gewisses Grundvertrauen zu der Person hat. Und ganz ehrlich, bin ich mir nicht sicher, ob Herbert Kickl ein großes Grundvertrauen zu Alexander Van der Bellen hat. Umgekehrt, glaube ich, brauchen wir es gar nicht besprechen, dass das nicht gegeben
Was
ist.
Was haben die geredet heute in der Hofburg?
Miteinander.
Ich glaube, das
bietet
bisschen,
ja der Anstand.
Ja, das sind auch so Termine, dass man auch, glaube ich, nach außen zeigt, da passiert was, der Bundespräsident ist involviert, das hat alles seine Rechtmäßigkeit. Ich glaube, das ist der große.
Also den Bundespräsidenten als Mediator zu bezeichnen, ist schon kühn. Ne? Der ist parteipolitisch grün,
mit Fragezeichen natürlich.
Der hat sich ganz klar positioniert, nämlich gegen Herbert Kickl. Der kann kein Mediator sein. Okay. Ich glaube, man muss aufpassen, dass er nicht Dinge torpediert. Ne? Das ist eher zu befürchten. Er wird gut beraten sein, das nicht zu machen. Ja? Aber natürlich kann ich mir schon vorstellen, dass manche in seinem Umfeld sich versuchen, Überlegungen hinzugeben, wie kann man vielleicht das eine oder andere torpedieren. Hat er ja bei uns damals auch gemacht. Er hat ja damals öffentlich erklärt, welche freiheitlichen Persönlichkeiten er als Minister nicht angeloben würde, obwohl die gar nicht im Gespräch waren als Minister. Das war ja überhaupt abenteuerlich. Ne? Also das sind schon Dinge, wo man sich wundern muss.
Ja? Aber es kann ja schon sein, dass Alexander Van der Bellen jetzt zum Beispiel Herbert Kickl sagt, Herr Kickl, entscheiden Sie sich zum Beispiel, beides wird es nicht geben, entscheiden Sie sich, wollen Sie jetzt Finanz oder wollen Sie eben...
Das wird nicht der Bundespräsident ihm vorgeben können, das müssen die Koalitionspartner bestimmen. Die kommen mit einem Paket, das der Bundespräsident anzunehmen hat.
Ja,
Man muss ehrlich sagen, ich glaube, da braucht Herbert Kickl, der ja schon sehr lange in der Politik ist, nicht unbedingt den Alexander Van der Bellen, dass er ihm das sagt. Also entweder schafft er es, das durchzusetzen, es würde mich wundern, am Ende wird es wahrscheinlich eine Art Abtausch sein. Es wird sicher noch eine Rolle spielen, wer Justizminister wird und wie unparteiisch ist, ist immer eine sehr schöne Bezeichnung, nur weil jemand nicht Parteimitglied ist, ist er ja nicht unbedingt immer unparteiisch. Ich glaub,
mit den unabhängigen Staatssekretären, die man ja geben möchte, die auch weisungsgebunden sind.
Eine gewisse Nähe zu einer ideologischen Richtung wird man wahrscheinlich fast jedem Menschen.
Das ist genau der Punkt. Wir haben ja auch den unabhängigen ORF-Generaldirektor Rabetz erlebt, der jetzt fast sozialistischer Medienminister
ist. Ja, das ist eine gesellschaftspolitische Meinung und das ist auch was Positives.
Soll auch lassen Sie uns kurz über die Stimmung bei den Verhandlungsteams auch sprechen. Ich habe da heute einen, wie ich finde, sehr witzigen Artikel von Anna Thalhammer im Profil gefunden, die einen Verhandler zitiert, der sagt, der Grund für die Unzufriedenheit bei diesen Verhandlungen ist, wie so oft im Leben recht profan, ich kann einfach keine Brötchen mehr sehen. Also da gibt es einfach seit Wochen und Monaten immer dieselben Brötchen und immer dieselben Cafés. Und
genau, das nennt man dann den Lagerkoller.
Vielleicht umso wichtiger die persönliche Ebene. Herr Strache, die Frage auch an Sie, wie wichtig ist es, dass man da dann auch auf persönlicher Ebene ein Grundvertrauen hat, das wir auch gerade mit Alexander Van der Bellen besprochen haben, dass man mit dem anderen Verhandlungsgegenüber kann auch auf persönlicher Ebene. Spielt das eine Rolle?
Das spielt sicher eine große Rolle und ich glaube, da haben es jetzt die handelnden Protagonisten Kickl und Stocker schwerer als ich damals mit Sebastian Kurz. Bei Sebastian Kurz war es so, dass wir einander davor, ich glaube, zweimal persönlich getroffen und gesprochen haben und dann natürlich im Wahlkampf 2017 und nach der Wahl haben wir uns dann privat, damals bei mir zu Hause, getroffen und zusammengesetzt und sehr offen gesprochen, wollen wir ernsthaft miteinander verhandeln, wo kann es Knackpunkte geben und das einmal begonnen abzuklopfen und dann entsteht daraus ein Vertrauensverhältnis. Anders geht das nicht, das muss wachsen, das muss man sich erarbeiten und das war bei uns auch nicht immer leicht, weil wir haben da oder dort natürlich auch inhaltlich miteinander schwere Diskussionen gehabt, aber wir haben uns an eines gehalten, wir richten uns öffentlich nichts aus, keine Streitereien öffentlich, wir diskutieren es intern aus und vielleicht streiten wir auch intern, aber dann gehen wir gemeinsam mit einer Lösung hinaus, weil wir auch gemeinsam als Regierung das verkaufen und darstellen wollen, weil anders funktioniert es nicht.
Aber genau das ist ja jetzt nicht der Fall, weil genau jetzt richtet man sich ja Sachen öffentlich aus. Das ist ja eigentlich ein schlechtes Zeichen.
Ich glaube, es ist das
Stil ist
ja das, was damals in dieser ersten Koalition zwischen Türkis-Blau war, glaube ich, eher eine Besonderheit, dass man wirklich alles intern ausdiskutiert hat und dann erst geschlossen hinausgegangen ist. Man hat das ja im negativen Sinn auch sehr oft als Message-Control bezeichnet. Das war ja auch nicht, auch das war ja den Medien zum Teil nicht recht, weil es eine so geschlossene Kommunikation nach außen gegeben hat. Aber ich glaube, bei jeder Regierung davor und jetzt ist es eben auch wieder so, ist dieses sich gegenseitig was ausrichten relativ normal gewesen. Das war eben
das war der Unterschied des Deals. Man konnte bei der damaligen Regierung zwischen Sebastian und Kurz und mir nicht zündeln. Das heißt, das Zündeln der Medienlandschaft hat nicht mehr funktioniert, weil wir da nicht mitgespielt haben. Wenn man sich natürlich öffentlich was ausrichtet, ist das herrlicher Brennstoff, ja, wo jedes Medium gerne draufspringt.
Ja. Und sagt, was ist da schon wieder für... Wir berichten natürlich.
Alles Mögliche hineininterpretiert.
Keine Frage. Und dann hat natürlich Christian Stocker schon auch das, ein bisschen das Thema, dass die ÖVP zurzeit nicht ganz einheitlich ist. Es gibt diesen Teil, der jetzt auch die Verhandlungen mit der FPÖ führt. Das ist, glaube ich, auch der große Teil. Und ansonsten haben wir halt auch da wieder ein bisschen das alte Verhaltensmuster, das ist sehr viele verschiedene Interessenslagen gibt und da findet man natürlich dann auch recht schnell jemanden, der sich da medial äußerst zum nicht gelingen der Regierungsverhandlungen und so wird dieses Spiel zurzeit betrieben, aber ich glaube doch, dass am Ende des Tages da eine Koalition zustande kommen wird.
Spielen wir zu guter Letzt noch das Spiel namens Hedi Wari und was wäre wenn? Wenn es nichts wird mit der Regierungsbildung, Neuwahlen, ist das für Sie ein Schritt aus der Paz-Situation oder verlängert das Paz sehr
noch? Also wenn diese Verhandlungen wirklich scheitern sollten, müssen Neuwahlen die Realität sein. Alles andere wäre ein Betrug am Souverän, ja. Denn was da schon vorgegaukelt wurde mit der Zuckerl-Koalitionsverhandlung dann jetzt und vielleicht jetzt dann im Hintergrund wieder irgendwas Geheimes ausgeschnopst wird und ausgepackelt wird, dass man da zwei Jahre vielleicht mit ÖVP, SP und NEOS Unterstützung irgendwie versucht, über die Runden zu kommen, wäre wahrlich ein Betrug am Souverän und da würde zu Recht der Souverän sagen, Freunde, was ist mit euch los? Da braucht es Neuwahlen, da wollen wir eine Neuordnung auch entscheiden, wie wir das sehen. Und ich glaube, dann hätte man klar Klarheit, in welche Richtung die Entwicklung gewünscht ist.
Klarheit, weil eben viele Umfragen zeigen, dann würde die FPÖ bei 35% genau. in etwa stehen. Aber da gibt es halt andere, die sagen, naja, vielleicht geht die ÖVP dann aber mit einem Sebastian Kurz in die Zeit. Wahl.
Genau, und die Umfrage ja. jetzt ist nicht das Wahlergebnis von in 3 Monaten. Man weiß nicht, was passiert mit der SPÖ. Vielleicht schafft man es doch, dort einen anderen Vorsitzenden zu installieren, sagen wir mal einen Christian Kern, der ja irgendwie öfter im Gespräch ist. Dann schaut das schon wieder ganz anders aus. Mit wem geht die ÖVP in die Wahlen, weiß man nicht. Christian Stocker wird es wahrscheinlich nicht sein. Vielleicht ist es ein Sebastian Kurz oder jemand anderer. Und dann hat Herbert Kickl schon ganz andere Gegner als die, die er zurzeit hat. Also insofern, Umfragen von heute sind unter anderen Voraussetzungen nicht das Wahlergebnis von morgen. Und das weiß auch Herbert Kickl, dass wir da nicht riskieren wollen.
Also Christian Stocker auch ein zu schwacher Gegner für Herbert Kickl?
Kein zu schwacher Gegner. Ich glaube, Christian Stocker ist jetzt in dieser Verhandlungsphase absolut der geeignete Mann, das sehr ruhig und kompetent und ohne große Aufregung rüberzubekommen. Aber als Spitzenkandidat für eine Wahl ist ja doch oft ein anderer Typ gefragt. Und ich weiß es nicht, ob Christian Stocker das auch gerne machen möchte. Der hat jetzt in einer Krisensituation übernommen, managt jetzt diese Krise sehr gut. Ob der jetzt Spitzenkandidat für Neuwahlen sein möchte, das weiß ich nicht. Ich glaube, mit der Frage wurde er einfach noch nie konfrontiert.
Gut. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick. Vielen herzlichen Dank für Ihre Analyse. Wir bedanken uns bei Eva Schütz, Herausgeberin von Express, und bei Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Vielen Dank fürs Kommen und für diesen sehr interessanten Einblick und dieses sehr interessante Danke. Gespräch.
Vielen Dank.
Damit noch einen angenehmen Abend und ciao.
Bei uns geht's jetzt weiter mit einem Thema, das auch sehr polarisiert. Denn immer mehr Patientinnen und Patienten ohne Hauptwohnsitz in Wien werden in den Spitälern der Bundeshauptstadt abgewiesen.
Und das diskutieren wir gleich mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Bleiben Sie dran. Es ist das große Wahlkampfthema in Wien, oder eines der großen Wahlkampfthemen, nämlich sollen Spitäler, sollen Krankenhäuser in der Bundeshauptstadt zukünftig weniger Gastpatientinnen und Gastpatienten aufnehmen, also Menschen, die ihren Hauptwohnsitz nicht in Wien haben.
Ja, dieses Vorhaben vom Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker stößt auf viel Kritik. Dieser steht jedoch aufgrund der vielen Gastpatienten und Patientinnen und sieht da eine unfaire Mehrbelastung für Wien.
Und wir fragen einfach gleich direkt nach, wie sinnvoll ist diese Maßnahme? Peter Hacker ist jetzt nämlich hier bei uns im Studio und wird uns da Rede und Antwort stehen. Vielen Dank fürs Kommen. Herzlich
willkommen. Sehr gerne. Danke.
Vielen Dank, Herr Hacker, fürs Kommen. Aber bevor wir jetzt zu den Gesundheitsthemen kommen, möchten wir ganz gerne auch auf die aktuelle, derzeitige politische Lage kurz eingehen und dementsprechend jetzt die Frage an Sie. Glauben Sie, wird das noch was zwischen FPÖ und ÖVP? Heute wurde ja bekannt, okay, man möchte wieder weiter verhandeln, man nimmt die Koalitionsverhandlungen weiter auf. Nichtsdestotrotz dürfte es ja da einige Punkte geben, die heiß diskutiert werden. Hoffen Sie, dass Blau-Schwarz scheitert?
Nein, sondern das sind zwei verschiedene Ebenen. Ich bin verantwortlich als Mitglied der Wiener Stadtregierung für das, was in Wien passiert. Wir haben zur Kenntnis zu nehmen, was auf Bundesebene passiert. Das ist ein eigener Wahlvorgang. Es ist natürlich schon erstaunlich, wenn man da zuschaut. Jetzt ist schon fast ein halbes Jahr her, dass wir gewählt haben. Und man fragt sich ja schon langsam, wer will da überhaupt regieren? Geht es nur um Macht oder geht es auch um jemanden, der Verantwortung übernehmen will? Und das, glaube ich, denken sich viele, die da im Augenblick als besonders Interessierte oder als normale Interessierte zuschauen, was da passiert. Also es ist schwierig, sich da selbst noch ein Erklärungsmodell zurechtzulegen. Das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Und habe das Gefühl, dass es einem mehr um Macht geht und um Eitelkeiten geht, als wie um die Frage, wer ist bereit, Verantwortung für unser Land zu übernehmen.
Andererseits sagte der Wiener Bürgermeister vor nicht allzu langem, die Stadt Wien bereitet sich da auf harte Zeiten vor, wenn eben FPÖ und ÖVP im Bund regieren.
Ja,
also ein bisschen werden sie wohl trotzdem sich denken, naja, besser, die beiden schaffen es nicht, dass sie irgendwie zusammenkommen auf Bundesebene.
Ja.
Also für Wien ja auch besser.
Ja. Also natürlich gibt es andere Konstellationen. Und bekannterweise haben wir uns sehr engagiert, auch bei den Verhandlungen, die es davor gegeben hat. Viele von uns auch aus der Stadtregierung haben sehr viel Zeit investiert, haben teilgenommen in verschiedenen Untergruppen. Ich selber bin in 5 Untergruppen gesessen und habe auch schwierige Kapitel fertig verhandelt gehabt in Wirklichkeit. Also natürlich wünschen wir uns andere Rahmenbedingungen für Wien und stellen uns darauf ein, dass wenn das kommt, dann kennen wir ja auch schon die großen Vorzeichen. Und Sie wollen mit mir heute über Gesundheitspolitik reden. In der Gesundheitspolitik sehen wir ja die Auswirkungen jetzt aus der seinerzeitigen schwarz-blauen Regierung, wo die Patientenmilliarde versprochen wurde und daraus wurde ein in Wirklichkeit Versorgungsdesaster. Also sind die Vorzeichen natürlich schlecht, wenn es zu einer blau-schwarzen Regierung kommt oder blau-türkis, wie auch immer die sich färben wollen. Weil das, was man hört, was ihre Vorhaben sind, macht jetzt nicht Hoffnung für gute Rahmenbedingungen für die Entwicklung unserer gesamten gesellschaftspolitischen Fragestellungen in Wien, aber in Wirklichkeit weit über Wien hinaus.
Wäre die SPÖ jedenfalls bereit, sollte es eben nicht zu einer Koalitionsbildung kommen zwischen blau-türkis, noch einmal Verhandlungen der ÖVP anzubieten?
Ich habe verstanden, ich kann nicht für unseren Bundesparteivorsitzenden sprechen, das muss er schon selber machen, aber ich habe verstanden, dass er gesagt hat, jederzeit ist die Sozialdemokratie bereit. Was mich nicht überrascht, es ist auch die Sozialdemokratie diejenige gewesen, die sitzen geblieben ist. Und ich habe das mehrfach schon gesagt, ich bin in so vielen Verhandlungen gesessen zu vielen verschiedenen Themen. Man steht nicht auf, wenn man es ernst meint. Also man bleibt sitzen und es muss eine Lösung geben. Regieren heißt ja nicht heiraten. Regieren heißt, sich zu committen, dass man gemeinsam bereit ist, Herausforderungen anzunehmen.
Sollte es jetzt jedenfalls zu Blau-Türkis kommen, FPÖ und ÖVP, die planen sehr wohl auch schon Einschnitte bei den Behandlungen von Asylwerbern, ist da durchgedrungen. Sie sollen dann nur mehr die Notversorgung bekommen und für diese soll dann künftig auch noch ein kleiner Betrag von der Grundversorgung abgezogen werden, so zumindest der vorläufige Plan. Wie stehen Sie zu diesem Vorhaben?
Es fällt Ihnen ständig nichts anderes ein. Also mir hängt schon beim Hals aus, dass den Freiheitlichen keine einzige Lösung einfällt. Zu allen Themen sind immer die Ausländer und immer die Flüchtlinge. Das ist ein bisschen fad und es ist ein bisschen ungenügend und es hat überhaupt nichts mit der Themenstellung zu tun. Und da muss man schon die Frage stellen, okay, also wenn wir jetzt nicht mehr, keine Ahnung, ansteckende Krankheiten bei Flüchtlingen behandeln, wollen wir also, dass dann Flüchtlinge mit ansteckenden Krankheiten durchs Land rennen. Also ich halte das alles für Pseudomaßnahmen und Pseudo-Vorschläge, die uns nicht weiterbringen. Die Flüchtlinge spielen eine so geringe Rolle im Gesundheitssystem. Ich würde nicht sagen, es ist wurscht, aber es spielt keine große Rolle.
Aus Ihrer Sicht eine wesentliche...
Es ist permanent, so wie alle Themen. Es sind immer ständig Ablenkungen von den eigentlichen Herausforderungen. Die Herausforderungen, die wir haben im Gesundheitssystem, haben mit Flüchtlingen genau gar nichts zu tun. Da gibt es ganz andere Herausforderungen.
Eine der Herausforderungen, die Sie immer wieder genannt haben in der Vergangenheit, sind die sogenannten Gastpatienten, Gastpatientinnen aus dem Burgenland, aus Niederösterreich. Rund jeder vierte Patient in Wien ist ein Nicht-Wiener oder Nicht-Wienerin, die aber trotzdem in Österreich, in Wiener Spitälen behandelt werden. Dadurch entstehen auch Mehrkosten für die Stadt Wien, sagen Sie, 420 Millionen Euro an Mehrkosten fallen da an für das, oder 450 mittlerweile, das ist eine Zahl aus dem Jahr 2022. Jetzt sagt umgekehrt aber der niederösterreichische Patientenanwalt, dass es beim Finanzausgleich vorgesehen ist, dass Wien umgekehrt vom Land Niederösterreich 500 Millionen bekommt. Das ist ja dann so gesehen eigentlich ein ganz gutes Geschäft. Da bleibt also sogar ein bisschen was über am Ende, oder nicht?
Nein, das ist erst einmal, es ist unterhaltsam fast, dass der Patientenanwalt spricht und nicht die zuständigen Landesräte. Und das ist aber auch kein Zufall, weil die Rechnung dazu hat jeder und jede von uns als Gesundheitspolitiker, auch die Bevölkerung, wenn sie sich vertieft in die Dokumentationen, kann das nachlesen. Der Gesamtaufwand für Gastpatienten in Wien beträgt 1 Milliarde Euro, 950 Millionen ganz genau. Und wenn man davon abzieht, dass Wien tatsächlich mehr Geld bekommt in der Grundfinanzierung des Finanzausgleichs, dieser Betrag macht 350 Millionen aus. Die Aussage von meinem Kollegen aus Niederösterreich, er überweist das nach
500
Wien. Ja, ist Millionen, falsch, ja. In zwei Richtungen falsch. Erstens, er überweist gar nichts. Und zweitens, es sind nicht 500 Millionen, sondern 350 Millionen. Drittens, diese 350 Millionen stehen nicht Wien zur Verfügung, sondern die kommen in den Gesamttopf, wird also aufgeteilt auf alle Bundesländer. Also die Aussage hat mehrere Schwachstellen. Und unterm Strich muss man noch dazu rechnen, dass natürlich auch Wien in den Bundesländern behandelt werden. Das kostet auch ein Geld, das sind rund 100 Millionen. Und wenn man dann einen Saldo zieht, dann bleiben 450 Millionen über, ausschließlich zu Lasten der Wiener Steuerzahler.
Aber dann bleiben wir noch einmal bei den Leuten, die am Stadtrand wohnen. Eben beim Herrn Huber zum Beispiel in Burgersdorf, wo das Krankenhaus sitzt, ist das Krankenhaus Thun. Ja. Warum soll der jetzt eine Operation nicht
Weil
bekommen?
Weil sein Bundesland in seiner Gesundheitspolitik entschieden hat, dass es das will. Und das ist die Verantwortung der Gesundheitspolitik in diesen Bundesländern. Ganz einfach, das ist der Grund. Wenn die Gesundheitspolitik in diesen Bundesländern anders entscheidet, dann kann der Herr aus Burgersdorf auch nach Wien kommen. Aber es ist auch die Wiener Rettung nicht in Burgersdorf zuständig, es ist nicht die Wiener Schule, nicht die Wiener Kindergartenpolitik, nicht die Wiener Wohnbaupolitik, angeblich auch nicht die Wiener Stadtregierung. Es ist Burgersdorf eine Gemeinde in Niederösterreich. Mhm. Und da zählt dann das, was in Niederösterreich...
Aber warum werden dann die Operationen abgesagt, die schon Monate vorher geplant waren, beispielsweise
in Wien? Das muss man die Spitalsbetreiber fragen, die das tun, rein grundsätzlich. Aber Faktum ist, dass die Spitalsbetreiber aus den Steuermittelentscheidungen der Stadt einen Beschluss haben, der übrigens einstimmig getroffen wurde im Wiener Gemeinderat. Das war keine Entscheidung des Herrn Stadtrates im stillen Kämmerlein. Das war ein einstimmiger Beschluss im vergangenen Jahr, im Frühjahr, im Wiener Gemeinderat, mit den Stimmen aller Parteien.
Eines dieser Bundesländer ist nämlich das Burgenland, wo ein gewisser Hans-Peter Doskozil Landeshauptmann ist. Mit dem müssten Sie eigentlich als Parteifreund am besten einvernehmen stehen. Weil Sie auch gesagt haben, es wird Ihnen das Gespräch verweigert. Wird Ihnen auch da das Gespräch verweigert? Verweigert man Ihnen im Burgenland das Gespräch,
wenn
es zum Es
gibt offene Einladungen von mir, dass wir uns zusammensetzen, wenn wir uns irgendwo treffen, bei einer Veranstaltung oder bei einem Termin, sagen wir, hey, wir sollten uns zusammensetzen. Ja, wir sollten uns wirklich zusammensetzen, ich melde mich. Und dann möchte keiner. Wenn ich anrufe und sage, hey, wir sollten eine Lösung finden, macht's mir einen Vorschlag, kriege ich keine Antwort. Und das ist natürlich eine Form der Gesprächsverweigerung und Realitätsverweigerung, die ist schon bemerkenswert. Und ich bin überhaupt nicht bereit, mich dafür zu rechtfertigen, bei allem Respekt. Jeder hat seine Verantwortung zu tragen. Wir reden, vorhin haben wir schon geredet über Verantwortung nehmen. Und es gibt eine klare Verantwortung der Bundesländer für eine Gesundheitsversorgungsleistung in Spitälern für die Wohnbevölkerung im Bundesland. So steht es im Gesetz.
Abschließend möchte ich trotzdem noch mal ganz speziell auf das Wiener AKH eingehen, weil das sehr wohl auch ein Sonderspital ist, sehr hohe Qualitätsstandards auch aufweisen kann und über einige der besten Ärztinnen und Ärzte in ganz Österreich verfügt. Ja. Und Sigrid Pilz war ja Wiener Patientenanwältin und auch Gesundheitssprecherin der Wiener Grünen und ist jetzt eben die Unirätin der Medizinischen Universität Wien. Und sie sagt, die Kosten für das medizinische Personal im AKH trägt zu 100% der Bund. Außerdem ein Drittel der Gerätkosten und 40% der Baukosten der Universitätsmedizin. Gut.
Ich habe gehofft, dass kein Journalist, keine Journalistin diese peinliche Aussage.
Ich zitiere nur
Ich habe sie auch gelesen und es ist peinlich, weil es ist dramatisch falsch.
Und sie sagt, deshalb sollten.
Das soll das AKH selbst entscheiden, wen sie behandeln. Mit Respekt vor der Frau Unirätin, es ist eine falsche Aussage. Ich habe es heute auch gelesen und gedacht, eigentlich muss sie jetzt genieren. Als Unirätin sollte man wissen, wer die Hütte finanziert. Und der Bund finanziert das wissenschaftliche Personal. Aber alle anderen Beschäftigten, alle Krankenschwestern, alle medizinisch-technischen
Assistenten. Genau, nur die Ärzte und Ärztinnen,
Aber der Großteil des Personals in den Spitälern sind Ärzte und Ärzte.
1650 Vollzeit, hat sie gesagt.
Genau, die zahlt der Bund. Das ist die Vereinbarung zwischen Bund und Stadt Wien über die Finanzierung des Betriebs im AKH. Aber der Wiener Steuerzahler finanziert das AKH in Summe mit 2 Milliarden Euro jedes Jahr. Für das Personal der Stadt Wien, das dort beschäftigt ist. Und dass die Frau Unirätin das nicht weiß, ist echt peinlich für Sie.
Abschließend jetzt aber noch zu einer anderen Thematik, denn am besten wäre es natürlich, präventiv zu arbeiten, damit einfach überhaupt weniger Patienten und Patientinnen oder mehr Menschen in Österreich behandelt werden müssen. Mhm. Egal ob jetzt im Spital oder beim Arzt oder bei der Ärztin. Und da gibt es ja jetzt eine sogenannte Zuckersteuer nach britischem Modell, wie eventuell überlegt werden könnte, beziehungsweise wo auch immer wieder diskutiert wird, ob man das nicht vielleicht auch in Österreich einführen könnte. Dabei würde eben eine Steuer auf alkoholfreie Erfrischungsgetränke, also sogenannte Softdrinks, anfallen. Dass Zucker schlecht ist, glaube ich, wissen wir alle für den Körper. Was halten Sie denn von so einer Zuckersteuer eventuell nach britischem Modell auch bei uns in Österreich?
Ganz offen und ehrlich gesagt, wir haben ganz viel Nachholbedarf in der Kundenorientierung, wir haben viel Nachholbedarf in der Patientenorientierung. Wir haben viel Nachholbedarf in der Veränderung des Gesundheitssystems. Wir brauchen eine eigene Säule, wo wir diesen ambulanten Ausbau in ganz Österreich forcieren können. Das halte ich für viel, viel wichtiger als zusätzliche Steuereinnahmen. Die entscheidende Frage ist die Steuerung als solches, die politische Zielsetzung auch wirklich operativ umzusetzen. Wir haben eine österreichische Gesundheitskasse, die jetzt krank gespart worden ist. Die fast nicht mehr kann, dann wird es einen Bundesgesetzgeber brauchen, der dieses System wieder mit Inhalt und mit Atem befüllt und das bedeutet zusätzliche Mittel für die Krankenversicherung. Entweder über die Versicherung oder über einen direkten Zuschuss zum Steuertopf. Nur dann werden wir die Transformation zustande bringen, die wir dringend brauchen.
Aber mit sowas werden die Menschen ja auch gesünder, wahrscheinlich, weil sie weniger diese Softdrinks kaufen.
Ja, aber ich persönlich bin kein Freund von diesen restriktiven Präventionsgeschichten. Ich glaube, dass Prävention eine Ermutigungsmaßnahme sein muss und dass Prävention was Positives sein muss. Muss animieren, sie muss anregen, sie muss auch Möglichkeiten schaffen. Das halte ich für die wesentlich wichtigeren Maßnahmen, als wie zu sagen, also wo straft man die Leute noch. Ich halte von solchen politischen Überlegungen nicht sehr viel.
Aber fragen Sie, dass die Kinder sehr wohl auch immer öfters oder immer mehr Kinder übergewichtig sind?
Ja, ja, eh keine Frage. Ja, da wäre es viel wichtiger, eine andere Präventionsmaßnahme endlich umzusetzen, wo es einen einstimmigen Beschluss gibt, alle Sportlandesräte, alle Gesundheitslandesräte, alle Soziallandesräte, alle Bildungslandesräte, nämlich die tägliche Bewegungseinheit in der Schule endlich zu etablieren. Das ist ein Projekt, das haben wir fertig ausgearbeitet. Da gibt es jede Menge wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Wir brauchen mehr Bewegung für die Kinder in der Schule. Die einzigen, die es nicht umsetzen, sind die im Bund Verantwortlichen für das Schulsystem. Und da haben wir einstimmige Beschlüsse, teilweise inklusive Gesundheitsminister, inklusive Sportminister. Da gibt es fertige Pläne, aber sie verrotten in den Schubladen, weil letztendlich der Bildungsminister sagen muss, okay, das setzen wir jetzt um in der Schule. Und da hielte ich mehr davon, als über Zuckersteuern nachzudenken. Ich habe nichts gegen Zuckersteuern, aber ich bin auch kein großer Fan davon, weil ich glaube, dass Prävention etwas Motivierendes, Positives sein muss.
Herr Acker, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall fürs Gespräch. Danke, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für dieses ausführliche Interview. Ja. Was Sie gerade gesehen haben, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war die gekürzte Version dieses Interviews. Die Version, das Interview in voller Länge, gibt es natürlich in unserer kostenlosen Mediathek auf Join und Puls24.at.
Und jetzt zu etwas, das vielleicht da jetzt so gar nicht dazu passt, aber nichtsdestotrotz wollten wir es Ihnen nicht vorenthalten, denn wir haben den Hund von unserer Kollegin Manuela Reidl dazu befragt oder ihn entscheiden lassen, quasi als Orakel, ob er glaubt, dass es Neuwahlen geben wird oder doch zu einer Einigung kommt. Er war sich nicht ganz sicher, was da jetzt passiert. Schaut dann kurz, aber entscheidet sich dann recht schnell für Neuwahlen. Also wir sind gespannt, Joey heißt er übrigens, ob Joey recht haben wird oder nicht. Ich glaube, er hat dann danach einfach auch noch die Einigung aufgegessen. Aber,
ich glaube auch was. Er war sich dann doch recht sicher am Ende. Ja, schön. So, hätte man das auch geklärt. Damit ist es auf jeden Fall mal geklärt, ob es das wird mit Blau-Türkis.
Die Antwort lautet. Das stimmt nicht.
Nein, zumindest laut dem Hunde-Orakel.
Genau. Vielen Dank jedenfalls fürs Einschalten und Ihnen damit noch einen schönen Abend.
Hier geht es jetzt weiter mit Wild umstritten. Viel Vergnügen, machen Sie es gut. Auf Wiederschauen.